Minister in Nordrhein-Westfalen, weil ich sehe, dass diese Nachzahlungen, diese Gasrechnungen, aber auch überhaupt die ganzen Energierechnungen, die die Haushalte bekommen, von einem doch größeren Teil der Bevölkerung nicht bezahlt werden können. Mhm. Und sie sind bei den 30 Milliarden, die ausgegeben worden sind, dabei bleibe ich, nicht genügend im Auge gewesen. So, das kann man jetzt ja beim dritten Paket ändern, aber dann wird man auch wiederum nicht mehr für alle Geld haben. Putin will doch, dass wir Probleme in unserer eigenen Gesellschaft kriegen. Und deswegen finde ich, müssen wir hier auch sozialpolitisch höllisch aufpassen. Auch bis hin zu der Frage, wie gehen wir mit der energieintensiven Industrie in Deutschland um? In Nordrhein-Westfalen um? Da haben wir gut bezahlte Arbeitsplätze. Ich sehe das auch als eine präventive Sozialpolitik an, dass wir diese Industriezweige nicht über verlieren. Diese Krise bringen.
Ja, wir sind, Frau Quadbeck, noch mal bei der vielleicht ein bisschen ordnenden Frage. Wird nicht jedes Entlastungspaket, das diese Ampelregierung jetzt auf den Tisch legt, in den Augen vielleicht der Mehrheit sogar dieser Bürger zu wenig sein?
Ja, also was klar ist, dass man ohnehin nicht für alle alles ausgleichen kann, was im Moment an Schäden, an Defiziten entsteht. Das ist ganz klar. Und das ist auch richtig. Ich meine, da gibt es ja einen Konsens drüber, dass man vor allen Dingen erstmal den Leuten helfen muss, denen das Wasser bis zum Hals steht. Und dann kann man vielleicht denen helfen, denen das Wasser nur bis zu den Knien steht. Also es ist ja so, dass auch durchaus Leute mit guten und mittleren Einkommen einen Schreck kriegen, wenn sie ihre Gasrechnungen sehen, wenn sie ihre neuen Abschläge sehen, wenn sie sehen, dass sie für das gleiche Zeugs, was sie im Supermarkt kaufen, inzwischen das Doppelte bezahlen müssen. Also das ist ja, das zieht sich ja über alle Lebensbereiche. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass der nächste Schuss der Ampelkoalition wirklich sitzt. Also dass das Paket, was am Wochenende geschnürt werden soll, das muss tatsächlich eine zweistellige, dicke Milliardensumme enthalten. Es war ja schon mal zu hören, dass es vielleicht 10 Milliarden in diesem Jahr sein könnten und dann nochmal 20 bis 30 Milliarden im nächsten Jahr. Mhm. Und das, was zuerst kommt, das muss schnell kommen. Also das müssen direkte Zahlungen sein.
Oder gestern wäre gut gewesen.
Genau, es wäre der 1. September wäre gut gewesen. Also und man hätte es eine Woche vorher wissen müssen, damit man eben auch über Dinge wie 9-Euro-Ticket oder Fortsetzung Bescheid weiß. Mhm. Und dann müssten im nächsten Jahr müssen so die substanziellen Maßnahmen kommen, die auch im Koalitionsvertrag drinstehen, sowas wie Wohngeld, Bürgergeld, und damit trifft man ja dann auch die Richtigen. Schön wäre es natürlich, und das ist übrigens interessant, da wird sich die Ampelkoalition auch noch mit den Ländern einigen müssen, weil sowohl beim Wohngeld, bei der kalten Progression, wie auch bei einem wie auch immer gearteten Ticket für den öffentlichen Nahverkehr, müssen die Länder mitzahlen. Also das ist auch nicht so ganz trivial, und deshalb müssen am Anfang die Zahlungen kommen und dann müssen die Geschichten kommen, wo man erstmal noch mit den Ländern reden muss. Und dann wäre es natürlich schön, wenn man auch noch ein Signal für das Klima setzen könnte bei dem Geld, das man ausschüttet. Da war ja mal im Gespräch, dass man vielleicht den Haushalten einen bestimmten Gasbedarf, Energiebedarf pro Kopf oder pro Haushalt, wie auch immer, zugesteht und dann sagt, was ihr einspart, das wird für euch dann einfach günstiger. Und die Leute hätten eine Garantie, dass sie eine bestimmte Menge an Energie zu einem bestimmten
bezahlbaren Preis.
Genau. Und nicht, das ist ja im Moment das große Problem, dass alle die Sorge haben, dass das durch die Decke geht. Und das ist ja auch das, was die Gesellschaft so profund verunsichert. Und wenn man nochmal zurückschaut in die Finanzkrise zu Beginn des Jahrhunderts, da haben sich ja dann damals, waren es Merkel und Steinbrück, hingestellt und gesagt, die Spareinlagen sind sicher. Und das war einfach so eine Botschaft, die die Gesellschaft beruhigt hat. Und ich sehe im Moment noch nicht, dass die Ampel in der Lage ist, eine solche Botschaft zu senden. Aber eigentlich müsste mit diesem Paket am Wochenende genau so eine Botschaft kommen.
Und sie müsste tatsächlich dann auch von dem Bundesfinanzminister kommen, der sich in Meseberg, und das wird jetzt noch mal interessant, vor allen Dingen auch über die steigenden Strompreise sehr öffentlich geärgert hat. Auch in der letzten Sendung, unserer letzten Sendung, war er zu Gast und monierte, dass nicht nur die Gaspreise durch die Decke gehen, sondern auch die Strompreise steigen. Und da gibt es einen Mechanismus, der das erklärt. Und wir versuchen jetzt mal, diesen Mechanismus zu erklären. Ich bin mir sicher, Sie verstehen, was wir sagen wollen.
Strom könnte so günstig sein, wenn es die Regel zur Preisbildung nicht gäbe. Der Strombedarf wird zunächst von den billigen Anbietern bedient. Erneuerbare mit Rohstoffen zum Nulltarif. Oder die relativ günstige Atomkraft, Endlagerung ausgeklammert. Kohlekraftwerke sind zwar klimapolitisch Dreckschleudern, aber ebenfalls billig. Reicht dieses Stromangebot aber nicht, muss sehr teurer Strom, zum Beispiel aus Gaskraftwerken, zusätzlich produziert werden. Auch wenn der nur rund 10% unseres Stroms ausmacht, bestimmt er dann den Preis für die restlichen 90%. So wird aus günstiger Windkraft teurer Strom für Verbraucher.
Und in Brüssel begrüße ich die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Guten Abend nach Brüssel.
Guten Abend, Frau Hildner.
Es gibt einen akuten Bedarf an Gas und Strom. Und beides geht durch die Decke in den Preisen. Sie wollen raus aus dieser Kopplung. Sie wollen verhindern, dass Gas automatisch genauso teuer ist wie der Strom, respektive der Strom so teuer wie das Gas. Ja. Wie wollen Sie das schaffen?
Wir wollen mit einem Notfallinstrument direkt eingreifen in den Strommarkt, und zwar den überbordenden Einfluss des Gases, des teuren Gases auf die Strompreisbildung reduzieren. Mhm. Wir wollen bei den anderen Energieformen dafür sorgen, dass die Tatsache, dass sie billiger und günstiger produziert werden, tatsächlich auch bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ankommen. Mhm. Das heißt, ein Teil der Gewinne, mit denen die Stromerzeuger niemals gerechnet haben, werden wir abschöpfen und dazu nehmen, dass sie vor allen Dingen für einkommensschwache Haushalte und Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, also abzupuffern den Strompreis.
Das ist,
und
klingt
hoch. Es ist aber selbstverständlich, dass die Stromerzeuger der fossilen Energien, der schmutzigen Energien, auch ihren Krisenbeitrag leisten müssen.
Nochmal nachgefragt, wie kann diese Entkopplung funktionieren? Robert Habeck hat schon mal gesagt, das geht nicht auf einen Fingerschnips. Da braucht man auch die Zustimmung der 27 anderen europäischen Staaten.
Ja, selbstverständlich machen wir das in enger Zusammenarbeit mit den 27 Mitgliedstaaten. Ich bin jetzt seit Tagen und wir arbeiten seit Wochen daran mit den verschiedenen Mitgliedsländern und den Expertinnen und Experten, die es dort auch gibt, in Verbindung, dass wir das gemeinsam auf den Weg bringen. Aber die gesetzliche Grundlage, die Regelung, die erarbeitet jetzt die Kommission und wird dann mit einem Vorschlag kommen. Wir werden wahrscheinlich in zwei Schritten gehen, nämlich dass wir am Ende der nächsten Woche beim Energieministertreffen die Vorschläge von allen Seiten beleuchten und betrachten, ja, und bearbeiten und dann mit einem Gesetzesvorschlag kommen, sodass wir relativ schnell dann auch aktiv werden können.
Und wie stellen Sie sich das konkret vor? Also diese unverdienten Übergewinne, die dann beispielsweise Erneuerbaren, also Ökostromer, aber auch Kohle- und Atomkraftwerke machen, die sollen ab einem bestimmten Punkt abgeschöpft werden, aber auf gar keinen Fall eine Steuer sein, damit man nicht in juristische Schwierigkeiten kommt?
Das, eine Steuer ist etwas Langfristiges, Mittel- und Langfristiges.
Richtig.
Dies hier ist ein Krisenelement, dass man in einer Situation kurzfristig einsetzen kann. Und ich glaube, wir gehen jetzt nicht in eine juristische Detaildiskussion, aber die Tatsache, dass wir die rechtliche Grundlage dazu haben, für Krisenmomente bestimmte Instrumente zu entwickeln, die nutzen wir.
Genau das, was Sie vorschlagen, nämlich, dass diese Übergewinne, diese im Grunde unverdienten Übergewinne, die man an der Strombörse jetzt mitnimmt, verteilt werden, abgeschöpft werden, um sie als Entlastung den Verbrauchern zurückzugeben. Wie soll das organisiert werden und warum haben Sie doch eine Zeit gebraucht, ehe Sie diesen Gedanken gut fanden?
Naja, dieser Strommarkt ist über 20 Jahre gewachsen und den kann man nicht so von heute auf morgen ändern. Deshalb ist das auch ein Notfallinstrument, was wir jetzt einleiten werden. Und wir werden die grundsätzliche Reform des Strommarktes ab nächsten Jahr beginnen, weil das muss in aller Ruhe und ausführlich vorbereitet werden. Und die Erneuerbaren, dass sie Gewinne haben, ist uns wichtig, denn es soll reinvestiert werden. Nur die Gewinne, die jetzt durch die Decke schießen, mit denen niemand jemals gerechnet hat und die gar nicht reinvestiert werden können, die wollen wir abschöpfen. Und nochmal, ich wiederhole es, die fossilen Stromerzeuger, also Kohle, Öl und Gas, die müssen auch ihren Krisenbeitrag leisten, damit wir gezielt die einkommensschwachen Haushalte und Unternehmen unterstützen können.
Und nochmal, Sie möchten diese Gewinne nicht unterbinden, sondern Sie möchten sie abschöpfen und verteilen. Das ist korrekt?
Ja, denn es muss eines auch wichtig sein. Ich habe ganz am Anfang gesagt, es gibt zu wenig Energie insgesamt und wir müssen Energie sparen. Das heißt, das Preissignal, dass Energie insgesamt nicht unendlich zur Verfügung steht und man nicht nachlässig damit umgehen kann, sondern dass es eine knappe Ressource ist und wir sehr gezielt damit umgehen müssen und sparen müssen. Das ist wichtig, das Preissignal. Manche Haushalte können sich das gut leisten, andere nicht. Die müssen wir unterstützen. Aber uns ist ja wichtig, dass wir insgesamt rauskommen aus den fossilen Brennstoffen und viel stärker investieren und auf die Dauer ausschließlich in die erneuerbaren Energien kommen. Also diesen Übergang, einerseits Energie sparen und andererseits investieren in die Transformation für erneuerbare, grüne, saubere Energien, das ist uns wichtig.
Frage zu den Gasspeichern. Sie sagten, die sind schneller voll geworden, zu unser aller Überraschung, als wir dachten. Nun meldet sich die Industrie und sagt, sie sind auch deshalb schneller gefüllt, weil wir Produktionen drosseln, um nicht zu sagen, auch einstellen. Ist das in Ihren Ohren wirklich eine vollständig gute Nachricht?
Es ist eine wichtige Nachricht, dass die Gasspeicher gefüllt sind. Denn wir müssen jeden Tag damit rechnen, dass Putin vollständig das Gas abstellt. Und dann müssen wir Reserven haben von denen, die wir nutzen können. Mhm. Wir haben mit unseren Regionalgruppen, die dafür sorgen, dass der Gasfluss in den verschiedenen Regionen Europas gleichmäßig bleibt und das Gas dahin fließt, wo es am meisten gebraucht wird, auch besprochen, dass es wichtig ist, bestimmte Industrien zu drosseln, damit wir diese Einsparung auch machen können. Das ist ein ganz fein abgestimmtes, sehr komplexes Szenario, das entwickelt worden ist. Wir bereiten uns ja die ganze Zeit, während wir diese Krise bearbeiten, immer auf den schlimmsten Fall auch vor, so dass wir genau wissen, wie wir gestuft bestimmte Produktionen gegebenenfalls drosseln können. Mhm. Das Ziel ist, dass wir durch diesen Winter kommen. Das Ziel ist, dass Putin uns nicht länger erpressen kann mit seinen fossilen Brennstoffen. Das Ziel ist, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt.
Und das Treffen morgen mit den G7-Finanzministern, da wird über einen Preisdeckel auch, das ist nun etwas völlig anderes, über russisches Öl gesprochen. Ein bekannter Gedanke schon aus Elmau. Was empfehlen Sie den Finanzministern der G7 für dieses Treffen morgen? Sind Sie für eine preisliche Deckelung auch des russischen Öls?
Ja, ich halte sowohl die Deckelung des russischen Gases hier in Europa, das nur nach Europa fließen kann, weil es in der Pipeline gebunden ist, aber auch eine internationale, globale Deckelung des russischen Öls, das über Schiffe weltweit verkauft werden kann, für richtig. In der Tat, wir haben in Elmau angefangen, diesen Gedanken zu entwickeln, bei dem G7-Treffen. Und er funktioniert insofern, als dass wir diese Wochen und Monate jetzt genutzt haben, andere Länder zu überzeugen, mit uns zusammen zu sagen, wir zahlen nicht mehr als diese bestimmte Summe für russisches Öl. Und damit auch Druck auf Putin auszuüben und dafür zu sorgen, dass er seine Kriegskasse nicht mehr füllen kann.
Auch die Chinesen, Frau von der Leyen?
Nicht alle sind an Bord, aber diejenigen, die versuchen, diesen Preis zu unterlaufen, werden Schiffe brauchen und sie werden Versicherungen brauchen. Und beides, ohne das kann man das Öl nicht transportieren, beides ist weitgehend in der Hand der Länder, die mitmachen.
Okay, das war eine indirekte Antwort auf die Frage und ich danke nach Brüssel. Vielen Dank für dieses kurze Gespräch.
Danke, Frau Illner.
Und damit sind wir wieder in der Runde. Interessant, Preisdeckel für russisches Öl, Preisdeckel für russisches Gas und besonders interessant, wie sehr sich Europa einsetzt, die Europäische Kommission, Ursula von der Leyen, dafür einsetzt, dass Übergewinne abgeschöpft werden können, um diese Preise zu normalisieren. Jetzt sehe ich schon, dass Frau Lang nickt. Interessant ist zu hören, was Herr Dürr dazu sagt. Wir haben einen interessanten, massiven europäischen Impuls, in diesen Strommarkt eben hineinzuregieren. Der Bundeskanzler hat das in Meseberg sogar gesagt, dass all seine Minister- und Premierkollegen der gleichen Auffassung sind, dass sich an dieser Regel des deutschen Strommarktes, des europäischen Strommarktes dringend etwas verändern muss. Ganz kurz die Haltung der FDP dazu, Herr Dürr. Übergewinne abschöpfen.
Ja, gerne, Frau Illner. Wir haben vorhin über Entlastung gesprochen. Jetzt kommen wir zu des Pudels Kern, nämlich zu den gigantisch hohen Strompreisen, die sich niemand mehr leisten kann. Die sind nämlich verzwanzigfacht in den letzten Wochen. Und das kann kein Unternehmen und kein privater Haushalt stemmen und auch der Bundeshaushalt nicht ausgleichen. Deswegen sind da wiederum zwei Mechanismen richtig und wichtig. Der erste, über den sprach die Kommissionspräsidentin Frau von der Leyen gerade eben, nämlich das Strommarktdesign. Das funktioniert so nicht mehr, weil das hohe und teure Gas alles bestimmt und dadurch extra Renditen bei den anderen entstehen und innerhalb genau dieses Strommarktes zu einer neuen Regelung zu kommen. Ich würde mich freuen, wenn die Europäische Kommission, die EU, das sehr schnell schafft. Gegebenenfalls müssten wir es auch national machen. Aber das ist natürlich was ganz anderes als...
Christian Lindner hat kritisiert, dass es diese Übergewinne gibt.
Weil die Begriffe etwas durcheinander laufen. Es sind natürlich keine steuerrechtlichen Gewinne, sondern es sind schlicht absurd hohe Preise aufgrund der marktlichen Rahmenbedingungen. Wo ich sehr dafür wäre, ist innerhalb des Strommarktes genau das zu ändern, dass nämlich der Strompreis insgesamt sinkt durch ein neues sogenanntes Marktdesign. Wenn das die EU schnell schafft, wäre es gut. Ansonsten müssten wir da national ran. Wir kennen ein solches Instrument schon aus der Vergangenheit in Deutschland. Wir haben noch die EEG-Umlage, ist jetzt abgeschafft worden zum 1. Juli, da haben die Stromkunden die erneuerbaren Energien sozusagen finanziert. Jetzt müssten die Erneuerbaren, die konventionellen, sozusagen die Stromkunden mitfinanzieren. Das wäre so eine Art negatives EEG. Über all das muss man reden. Es muss am Ende funktionieren. Das ist nicht einfach, hat Frau von der Leyen zu Recht beschrieben. Wie gesagt, europäische Lösung wäre gut. Ansonsten eine nationale und gleich im Anschluss, ich will es nicht verlängern, müssen wir auch noch über die Strommenge reden, denn die ist eben auch preisbestimmt und auch das Angebot muss ausgeweitet werden, weil
wir
ansonsten
haben von
werden nicht runtergehen.
Ich versuche es nicht nochmal, Herr Dürr. Ich wollte Ihnen gerne anbieten, dass Sie etwas zum Abschöpfen dieser Übergewinne sagen können, die ja eben keine Übergewinnsteuer werden muss, sondern eben ein Abschöpfvorgang werden könnte. Ich mache hier ganz schnell die Runde, weil es wichtig ist. Ihre Haltung dazu, einmal noch nach Düsseldorf zu dem Sozial- und Arbeitsminister. Was sagen Sie?
Ja gut, also es ist ja so, wenn wir viele Jahrzehnte mit der jetzigen Preissystematik bei der Energie gut gefahren sind und wir jetzt sehen, dass in dieser Krisensituation der Mechanismus zu Situationen führt, die wir nicht ertragen wollen und auch nicht mehr fair sind, da muss man das System anpassen. Und ich fand, dass das, was Frau Ursula von der Leyen gesagt hat, doch eine relativ schlüssige Idee ist. Es muss ja nicht sofort eine Steuer sein. Wir haben eine Situation, dass einfach die kleine Gasmenge nicht dazu führen darf, dass wir strommäßig auch nicht mehr konkurrenzfähig sind.
Gut.
Und deswegen ist eine Veränderung des Mechanismus, was natürlich dann auch dazu führt, dass zum Beispiel Regenerative nicht mehr ganz so viel Geld kriegen, wie sie jetzt kriegen.
Klar.
Ja, im Gesamtinteresse richtig.
Und richtig sind. Ricarda Lang, wichtige Frage auch an die Grünen. Diese Regelung hätte es schon ein bisschen früher geben können. Ist sie deshalb nicht früher gekommen, auch von deutscher Seite nicht früher gekommen, weil man eben nicht wollte, dass die Ökostromer weniger Gewinn machen? Und haben wir jetzt diese Situation, damit es möglichst, also würden sich Ökostromer auch damit abfinden, ihren Gewinn hergeben zu müssen?
Naja, wir reden hier über exorbitante Gewinne. Wir reden nicht über normale Gewinne, die reinvestiert werden, was wichtig ist, sondern wir reden über Gewinne, die so hoch sind, dass selbst die Unternehmen niemals damit gerechnet haben. Und ich glaube nicht, dass das Argument dagegen die erneuerbaren Energien waren, denn ich war eine der ersten Personen, die sich für eine Übergewinnsteuer eingesetzt hat. Und ich muss sagen, mir ist jetzt nicht besonders wichtig über den Weg einer Steuer, über den Weg des Abschöpfens, sondern was wichtig ist, dass wir jetzt an diese Übergewinne rangehen. Mhm. Das ist ja niemand mehr vermittelbar, dass während manche unglaublich harte Zeiten haben, jetzt mit Blick auf diesen Winter. Natürlich Menschen mit wenig Geld, aber zum Beispiel auch kleine Unternehmen. Ich denke an Handwerksbetriebe, ich denke an Bäckereien, die gerade wirklich Existenznöte haben. Dass gleichzeitig einzelne Konzerne riesige Gewinne machen.
Unverdient.
Das ist nicht erklärbar. Und deshalb nehmen wir jetzt diese Gewinne und bezahlen damit Entlastung für kleine Unternehmen, für Menschen mit wenig Geld. Das ist dann vielleicht ein bisschen Winter der Solidarität statt Winter der Wut.
Luisa Neubauer, dieser Strommarktpreis ist natürlich ein völlig irrer jetzt, verzwanzigfacht, verachtfacht, hat sich wenigstens auch verzehnfacht der Gaspreis. Denken Sie in diesen Dimensionen auch, dass Solidarität eben auch mit Unternehmen, die jetzt in eine echte Krise kommen, notwendig ist. Also dass es wichtig ist, eben auch eine industrielle Basis, jetzt habe ich meine Frage, eine industrielle Basis natürlich in diesem Land zu erhalten und von diesen Drama-Strompreisen runterzukommen?
Natürlich. Ich glaube, es ist nur entscheidend, dass wir das große Ganze in den Blick nehmen. Und ne, Herr Laumann meinte gerade fälschlicherweise, man sei bisher gut gefahren mit dem Energiemarkt. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Wir haben eine Klimakrise, die erleben wir live. Das muss man niemandem mehr erklären. Der Rhein liegt
Dürre auszugleichen. Die Wasserkraftwerke können nicht arbeiten.
Ich hatte schon betont, ne, 30 Millionen Menschen in diesem Augenblick allein in Pakistan. 30 Milliarden wurden aufgewandt an Staatsgeldern für die Ahrtal-Flut. Das erinnern wir, das ist wenige Jahre her. Also natürlich ist man nicht gut damit gefahren, wenn man das große Ganze im Blick nimmt. Und man hat uns vor allem so wahnsinnig vulnerabel auch politisch gemacht im Sinne der Energiekrise, die wir jetzt haben. Das heißt, es geht ja nicht nur darum zu sagen, ey, wie lösen wir das gerade spontan? Wie sorgen wir dafür, dass jetzt Entlastungen stattfinden? Das ist total wichtig. Das muss auch Unternehmen treffen, die das brauchen. Sondern es geht eben darum, gleichzeitig darauf hinzuwirken, dass wir resilienter werden. Und ich finde auch hier vielleicht in der Diskussion wird es sehr deutlich. Herr Dürr meinte, wir können doch innovativer werden im Verkehrssektor, als wäre das so ein Spiel, wie wir so ein bisschen Klimaschutz rummachen. Es geht wirklich darum, dafür zu sorgen, dass wir rauskommen aus dieser Zeit, in der eine Krise die andere überschwemmt, in der Menschen überall das Gefühl haben, boah, man hat doch keine Luft mehr richtig zum Atmen. Das kommt von allen Seiten. Und da braucht es natürlich eine Transformation, ein Loslegen und eine Regierung sagt, wir haben einen Plan, der hilft heute, aber der hilft eben auch für morgen und übermorgen.
Dieses Heute ist ja tatsächlich hässlicher zu malen als das Übermorgen und Überübermorgen, weil wir heute zurück müssen zu Kohle, weil wir heute vielleicht zurück müssen zu Atom, weil wir heute diese LNG-Terminals anmieten. Wie groß ist Ihre Sorge, dass aus diesen Provisorien dann doch wieder ein größeres Feld wird, das wir nutzen, um unsere Energiefragen zu lösen?
Ja, die Sorge ist riesig. Es ist jetzt nicht mein Privatproblem, sondern wir leben ja alle auf dieser Welt und wir leben auch alle auf einer Welt, die zunehmend von diesen Klimakatastrophen, von dem Klimakaos gefasst wird. Und nur um das einmal so plastisch zu machen, die Ahrtal-Flut ist ein Extremwetterereignis gewesen, was in wenigen Jahrzehnten in Deutschland alle paar Wochen und Monate auftreten kann, wenn es so weitergeht, wenn wir nicht intervenieren. Das sind ganz konkrete Katastrophen, die auch hier übrigens Wirtschaft und Wohlstand und all das in Frage stellen. Also kurzum, ja, wir müssen jetzt wegkommen von diesen fossilen Energien. Es ist aber nicht so, als sei das jetzt ein Naturgesetz. Also es ist nicht so, als könnten wir uns jetzt nicht mehr wehren. Jetzt müsste man zuvor, nein, da ist noch ein LNG-Terminal gebaut und oh nein, das Kohlekraftwerk ist angeschaltet. Das sind ja Entscheidungen, die getroffen werden. Und
Olaf Scholz, Energiebasis zu sichern,
ja, die und Olaf Scholz ist gerade jemand, der losrennt und fossile Energien verteidigt, LNG-Terminals, neue Gasfelder vor Senegal und im gleichen Atemzug praktisch davor warnt, dass wir so eine fossile Renaissance haben, die er eigentlich selber baut. Und dabei...
Ja, der Wirtschaftsminister von den Grünen ist aber auch dabei. Also.
Auf keine Frage, das kommt auch dazu. Und dabei gibt es hier Alternativen. Wir haben die Erneuerbaren. Das heißt nicht, und ich glaube, das muss man mal feststellen, das heißt nicht, dass man nicht provisorisch, zum Beispiel reden ne, manche von schwimmenden LNG-Terminals, die kann man schnell auf- und abbauen, dass man provisorisch,
die
Energie dazu machen muss. Was aber gerade passiert, die Realität dieser Energiepolitik ist gerade eine andere. Und das sind Verträge, die gehen über lange Jahre. Das sind aufwendige Konstruktionen. Das sind Milliarden an Investitionen, die im schlimmsten Falle da gestrandet sind.
Also im Falle von Kuwait, ein Knicks für nix, hat es ja offensichtlich eben eine gegenteilige, Katar, Entschuldigung, nicht Kuwait, eine gegenteilige
Entscheidung gegeben. Es ist eine große Gefahr. Was ich betonen möchte, ist, es sind Entscheidungen. Und was wir gerade auch als Klimabewegung machen, ist, wir mobilisieren auch dahingehend, dass wir sagen, wir brauchen einen Druck für eine echte Transformation, die ist gerecht, die ist solidarisch und die ist eben erneuerbar.
Jetzt ist aber das ganze Paket unterwegs gewesen und wir versuchen nochmal ein bisschen zu ordnen und zu sagen, Preisbildung, Frau Quadbeck, wie realistisch ist, dass die Europäische Kommission auch den Deutschen hilft, diese utopischen Preise wieder nach unten zu bekommen? Wie realistisch ist das, dass Europa uns dieses Problem löst?
Also ich habe die Worte von Frau von der Leyen eben
wohl
gehört, genau, und habe direkt gedacht, das funktioniert doch nie in dieser Europäischen Union. Und deshalb wird man sicherlich hier auf eine nationale Lösung kommen, schon allein, um auch eine schnelle Lösung zu haben. Also ich bin echt normalerweise wirklich dagegen, Unternehmen in der Substanz zu besteuern. Die sollen ihren Geschäften nachgehen können. Aber wenn man eine so krasse Lage hat, dass da derartig Übergewinne erzielt werden, dann geht das gar nicht anders, als wenn man jetzt eben auch wieder darüber spricht. Die Leute brauchen Signale und es muss auch sowas wie ein Gefühl von Gerechtigkeit entstehen können. Da muss man daran und dann wäre das das Beste, wenn sich die Regierung an diesem Wochenende gleich mit darauf einigen würde, dass es das, was Lindner ja auch mit dem Autopiloten angedeutet hat, nämlich, dass man die Gewinne so abschöpft, dass sie gar nicht groß über das Steuersystem, nicht groß über die Staatskasse laufen, sondern eigentlich direkt bei den Leuten verbleiben, dann wäre das auf jeden Fall eine sinnvolle Maßnahme. Da würde ich nicht auf Europa wetten wollen.
So. Und wie groß ist aber die Gefahr, dass man da bei einem ähnlichen Murks landet wie bei dieser Gasumlage?
Ja, da müsste man vielleicht sich so viel Zeit nehmen, dass die Dinge in einem Ministerium geprüft werden, bevor man damit rausgeht. Also erstmal den klaren Willen formuliert, dass man das möchte. Und normalerweise ist politisch auch ein Weg, wo ein Wille ist. Und dann müsste man dem Ministerium entsprechend Zeit geben, dass sie es ausarbeiten können. Bei der Gasumlage war das ja so, da wollte man diesen Überraschungseffekt erzielen und hatte die Pläne noch gar nicht so richtig ausgearbeitet. Dann wäre es doch vielleicht klüger, den Leuten zu sagen, das ist unser erklärtes Ziel und wir gehen davon aus, dass wir es in 2 oder 3 Wochen
die Pläne
dann auch fertig vorliegen haben. Also einfach mal das Pferd von vorne und nicht von hinten aufzäumen.
So, wir sind bei der Frage, was ist Übergang und wo ist die Zukunft? Herr Laumann, auch an Sie die Frage. Wir brauchen jetzt akut und ganz praktisch mehr Energie. Uns fehlt ja Strom und uns fehlt Gas und deshalb gehen die Preise durch die Decke. Wir haben diesen Befund auch schon vor dem Krieg in der Ukraine gehabt, aber jetzt ist er mit diesem Krieg natürlich noch viel massiver im Raum. Wie weit gehen wir, wie weit muss man gehen? Die Union sagt ganz klar, Atom unbedingt wieder möglich machen, Kohle wieder möglich machen. Wie sieht aber von Unionsseite, also Oppositionsseite, auch ihr Verf, Luisa Neubauer, aus? Für die Erneuerbaren zu streiten?
Also, erst einmal ist es ja so, dass auch wir in der Union einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien wollen. Und es hat ja in der Vergangenheit nicht daran gelegen, dass wir keine Investitionen für erneuerbare Energien hatten, sondern es war ja so, dass die Vorlagen, dass die Vorgaben so waren, dass eine Baugenehmigung einer Windkraftanlage wenigstens 2 bis 3 Jahre dauerte, weil man Vegetationsperioden aufschreiben musste.
Aber jetzt nach vorne,
weil Herr Laumann. Einmal nach vorne. Nein, ich wollte nur mal sagen, ich komme aus einer Region im Münsterland, wo die meiste Windkraft in Nordrhein-Westfalen steht. Wir hatten nie Probleme, unsere Bürgerwindparke finanziert zu bekommen. Es ist jetzt gut, dass das Planungsrecht verändert worden ist. Da haben viele Seiten nachgegeben, im Übrigen auch die Grünen. Ja, wir haben auch in Nordrhein-Westfalen jetzt die ganzen Verordnungen im Kabinett gehabt und haben den Rest der Verordnung nächste Woche im Kabinett, um auch bei uns die Gebietsentwicklungspläne dieser Politik anzupassen, dass die Regenerativen sehr viel mehr Platz bekommen, dass sie schneller ausgebaut werden können. Ja. Und das wird jetzt, hoffe ich, mit dem neuen Planungsrecht auch viel, viel schneller gehen, was die Windkraft angeht und was auch die Photovoltaik angeht. Da haben wir bei Photovoltaik allerdings zurzeit ein Problem. Versuchen Sie mal zurzeit einen Handwerker zu kriegen, der Ihnen eine Photovoltaikanlage auf Ihr Dach montiert. Da haben wir ganz einfache Probleme, dass wir die Leute nicht haben, die diese Anlagen zurzeit montieren. Und manchmal fehlen auch gewisse Teile, dass man sie nicht in Betrieb nehmen kann. Aber das wird man ja alles irgendwie in den Griff kriegen. So, aber jetzt für diese Übergangszeit. Man muss auch sehen, alle Kalkulationen in der Energiepolitik waren, was sind eigentlich die Überbrückungsenergien, bis wir bei den Regenerativen so weit sind. Und da haben wir natürlich sehr stark... Da haben wir sehr stark auf Gas gesetzt.
Ist diese Strategie gescheitert, Herr Laumann?
Wir können nicht mehr auf Gas setzen, weil wir die Auseinandersetzung in Europa haben, die wir nun mal haben. Und deswegen glaube ich schon, dass man akzeptieren muss, dass wir für diese Brücke jetzt auch wieder andere Energien einsetzen. Da ist natürlich klar, dass wir Kohlekraftwerke länger laufen lassen können, wie wir das in Ausstiegsplänen vorhatten. Aber ich kenne in Deutschland niemanden, der aus dem Grundsatz, aus der Kohle auszusteigen, auch aus der Braunkohle auszusteigen, wer davon weg will.
Okay.
Aber es geht jetzt darum, dieses Tempo langsamer zu machen, um mehr Energie zu haben.
Herr Dürr, Sie haben...
Und meine Meinung ist auch eindeutig, dass auch die 3 Atomkraftwerke, die wir haben, sie weiter zu betreiben, für diese eng begrenzte Übergangszeit moralisch vertretbar ist. Das ist keine Rolle rückwärts in der Atompolitik, sondern ich glaube, jetzt eine Möglichkeit... Ich glaube, die Atomkraftwerke, die wir noch haben, können 5 bis 6% von den Strom machen, den wir brauchen. Damit könnten wir in erheblichem Umfang Gaskraftwerke stilllegen in dieser Situation. Ich glaube, es wäre gut, wenn es technisch vernünftig ist, es zu tun.
Herr Dirk, keinen einzigen Kubikmeter Gas dürfe man verstromen, haben Sie auch noch im Juli gesagt. Jetzt wird deutscher Strom aus Gas nach Frankreich verkauft. Ich frage Sie nicht, ob das gut ist. Die Franzosen brauchen das sehr dringend. Aber wann fängt das deutsche nationale Interesse an, ist eine Fachfrage an den FDP-Politiker.
Naja, wir reden ja dieser Tage insbesondere auch von europäischer Solidarität, insbesondere beim Gas. Und deswegen zwei Dinge, Frau Illner. Erstens, wir müssen insgesamt schneller werden. Ich war ganz überrascht über die Worte von Herrn Laumann gerade, der ja gesagt hat, ja, wir wollten immer, irgendwie hat es nicht geklappt bei den Erneuerbaren. Na, das Planungsrecht in Deutschland ist eine einzige Katastrophe gewesen. Es ist total bürokratisch. Und mit Verlaub, die Ampelkoalition, keine unionsgeführte Bundesregierung. Wir als Ampelkoalition haben jetzt die Planungsbeschleunigung auf den Weg gebracht. Das ist ein Erfolg, da werden wir auch weitermachen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, was können wir jetzt sehr kurzfristig tun? Sehr kurzfristig sollten wir die Mengen ausweiten, um den Preis ganz deutlich zu dämpfen. Deswegen schlagen wir vor, da müssen wir in der Koalition drüber reden, da warten wir jetzt auch den Stresstest ab, die drei am Netz befindlichen Kernkraftwerke weiterlaufen zu lassen. Ich komme ja aus Niedersachsen. Das Kernkraftwerk im Emsland beispielsweise ist eines der effizientesten der Welt. Und deswegen ist unser Vorschlag genau das zu tun. Das sind die kurzfristigen Maßnahmen. Das ist auch keine Renaissance der Kernenergie an der Stelle, sondern das, was wir kurzfristig tun müssen, leider auch bei der Braunkohle, bei der Steinkohle, das sind ja alles keine Wunschprojekte der Ampel, und mittel- und langfristig natürlich der deutliche Ausbau der Erneuerbaren, die dann auch stetiger werden müssen, auch mit Speichern versehen werden müssen, und da ist das Planungsrecht der Schlüssel.
Frau Lang, wir sind bei der Frage, wie sehr werden die Grünen unter einem Glaubwürdigkeitsverlust leiden, wenn all die Dinge, die sie eigentlich ganz schnell überwinden wollten, jetzt doch für 2, für 3, für 4 Jahre zwingend gebraucht werden, weil wir in einer nationalen, internationalen Großkrise sind.
Ich muss einen Punkt schon noch mal vorwegschieben. Warum wir gerade so massiv Strom an Frankreich exportieren, das ist, weil in Frankreich die Atomkraftwerke versagen. Wir sehen doch gerade, wie teuer und wie risikoreich uns die Atomkraft zu Schaden kommt, weil dort ein Großteil der Meile überhaupt nicht mehr ins Netz gehen kann. Das heißt, unser hoher Strompreis hängt gerade auch mit dem Scheitern der Atomkraft zusammen. Ich glaube, das muss man in dieser ganzen Preisdebatte schon ehrlich mitsagen. Und ich glaube, dass wir als Grüne dann stark durch diese Position gehen, wenn wir uns erstens abnimmt, dass wir kurzfristig schwierige Schritte gehen, aber langfristig das Ziel 100% erneuerbare Energien nicht aus den Augen verlieren. Und wenn wir vor allem anhand der Realität argumentieren und nicht anhand von, was könnte uns jetzt gerade eine Debatte des Erleichterung geben. Und deshalb, wenn es um die Atomkraft geht, dann werden wir uns das Stresstestergebnis anschauen. Und anscheinend tut man dann, wenn man ein Ergebnis vorliegen hat.
Und das ist noch nicht der Fall. Und wir müssen an dieser Stelle leider einen Punkt machen. Und haben eine ganz praktische Aufgabe vor uns und wahrscheinlich noch ganz viele große Zukunftsfragen auch zu klären, aber jetzt in dieser Situation erst einmal eine Megakrise. Allerletzte Frage, Frau Quadbeck, würden Sie denken, dass wir das tatsächlich in einem Jahr schon hinter uns haben, oder reden Nein. wir über einen Zeitraum von 3 Jahren?
Wir reden, was sozusagen die akute Krisensituation angeht, sicherlich über 2 Winter, weil man vorher das, was man jetzt auch schnell an Erneuerbaren schaffen möchte und was man eben auch, die LNG-Terminals werden ja nicht in Lichtgeschwindigkeit gebaut, sondern sie brauchen dann doch tatsächlich mindestens ein Jahr, eventuell kommen in diesem Winter die ersten Gaslieferungen darüber an. Also man muss sich auf jeden Fall auf 2 Jahre einstellen, und dann kann man nur hoffen, dass das, was die Bundesregierung auch angeschoben hat und was vielleicht auch tatsächlich mal positiv zu vermelden ist, nämlich zu versuchen, grünen Wasserstoff aus Kanada zu kriegen, dass da dann die Industrie mitbeliefert
hat und genug Alternativen.
Dass das zumindest beginnt, ja.
Also ganz schnell. Klimaaktivisten sagen seit Jahren, eigentlich seit Jahrzehnten, warnen sie von den fossilen Abhängigkeiten. Die bringen uns in unter anderem die Erpressungssituation durch Putin und die Klimakrise. Auf diesen fossilen Krieg antwortet man gerade mit mehr fossiler Energie und ignoriert an jeder Ecke die Klimakrise, die auch noch da ist. Natürlich werden sich die Katastrophen weiter stapeln, wenn dem nicht Substanzielles entgegengestellt wird.
Die Dinge passieren parallel. Ich glaube, das hat jeder verstanden.
Natürlich, da wird kein Ende in Sicht sein. Und wir sagen an der Stelle, Leute, Augen auf. Das ist ja alles da. Es gibt gute und gerechte Wege raus aus diesen Krisen, aber für die müssen wir kämpfen. Und angesichts dieser Regierung sind sie alles andere als selbstverständlich gerade.
Das hatte ich schon verstanden, hatten Sie auch schon gesagt in der Sendung. Jetzt haben wir es nochmal gesagt in der Sendung.
Ja, aber in Bezug darauf, wann die Krisen zu Ende sind, natürlich wird Nach der Krise wird die nächste Krise kommen, dann werden weitere Klimakatastrophen kommen, dann werden weitere Engpässe kommen an anderen Stellen.
Natürlich überlappt sich das. Dass wir jetzt Energien wiederbeleben müssen, die wir eigentlich schon verabschiedet haben, meinte ich. Und ich dachte auch, dass ich das so, die müssen in einer Zeit jetzt verlängert werden, in der wir sie eigentlich verabschieden wollten.
Genau, und das provoziert weitere Krisen und so weiter und so fort.
Ich hatte gedacht, dass ich das ganz deutlich formuliert habe. Aber gut, dann haben wir jetzt nochmal ein flammendes Plädoyer gehört und müssen unbedingt einen Punkt machen, weil Karl Lauterbach bei Markus Lanz sitzt. Und wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder, wenn Sie mögen. Ich darf mich nach Bremen und nach Düsseldorf ganz herzlich bedanken und allen Diskutantinnen hier im Studio. Kommen Sie irgendwie durch diese Zeit und wir sehen uns nächste Woche Donnerstag wieder, 22:15 Uhr. Tschüss, bis dahin. Bye, bye.